Moin Moin Hamburg!
Moin und hallo, hier ist der Podcast von Der Hamburger.
Und heute geht es um Gewürze und mein Gast ist die wunderbare Katharina Wilk von der Gewürzmanufaktur 1001 Gewürze. Vor nunmehr 20 Jahren hat Katharina Wilk gemeinsam mit ihrer Mutter Bettina Matte, die im Übrigen eine vielfach ausgezeichnete Kochbuchautorin ist, 1001 Gewürze, ja eher durch Zufall, ohne große Vorbereitung und ohne Businessplan gegründet. Und seitdem kennt man sie unter dem Namen die Hamburg Spice Girls. Wie es dazu kam, das erzählt uns Katharina gleich. Sie erzählt uns aber auch, welche Gewürze zur Grundausstattung gehören und was die Gewürze von 1001 Gewürze so besonders macht. Eines kann ich schon mal verraten, es geht um Qualität und es geht um Frische. Insgesamt 60 Gewürzmischungen und Einzelgewürze bieten sie an und sie entwickeln auch individuelle Gewürzmischungen für Unternehmen und Köche. Mittlerweile haben sie zu fast 100% auf Bio umgestellt und eine neue nachhaltige Verpackung geschaffen. Das und noch viel mehr erfahrt ihr jetzt von Katharina Wilk in dieser Episode.
Aber bevor es losgeht, noch ein paar Worte zu uns. Der Hamburger, der macht nämlich nicht nur Podcast, nein, natürlich nicht. Seit 2008 ist er das großformatige Coffee Table Magazin aus der Hansestadt. Seinen Verlagssitz hat der Hamburger im Stella Haus am Rödingsmarkt. Mittendrin, nur ein Katzensprung vom Rathausmarkt entfernt, mit Blick auf U3, Elbphilharmonie und den Hafen. Mit großer Leidenschaft porträtiert der Hamburger Menschen, über die man gerne mehr erfahren würde, die Hamburg ein Gesicht geben. Immer nachweisbar, Ecken, Kanten und ganz viel Persönlichkeit. Mein Name ist Boris Rogosch und ich habe das große Vergnügen, Ihnen einige dieser Persönlichkeiten in diesem Podcast vorstellen zu dürfen. Und da ich auch als Foodtalker bekannt bin, liegt der Schwerpunkt bei mir natürlich ein wenig in Richtung der Kulinarik. So, aber nun mal los, nicht lang schnacken.
Jetzt viel Spaß mit Katharina Wilk von 1001 Gewürze. Ja, herzlich willkommen, Katharina Wilk, das Spice Girl, die Gewürzfee oder Gewürztante.
Oh nein, bitte, das letzte bitte nicht, dann lasse ich mich doch lieber als Spice Girl betiteln, wenn gleich Girl jetzt mit 42 vielleicht nicht mehr ganz zutrifft, aber wir waren die Ersten, also insofern lass uns dabei bleiben.
Die ersten Spice Girls?
Absolut, also die Ersten, die das mit Gewürzen so meinten.
Ja, okay.
Und die Ersten, die tatsächlich hier im Hamburger kulinarischen Kreis so benannt wurden, das stimmt schon.
Das liegt ja auch so nah, ne? Die Spice Girls gibt's jetzt seit 20 Jahren.
Ja,
seit
ist das
20 Jahren.
Unfassbar.
Weiß ich nicht. Also, das ist schon eine stolze Leistung, ja. Aber wir sind in Hamburg. Gewürze haben hier schon eine ganz, ganz lange Tradition. Wenn du jetzt gesagt hättest, es ist ein altes Familienunternehmen und es gibt schon 140 Jahre, da hätte ich mich jetzt auch nicht gewundert.
Ja, das kann ich gut verstehen, aber du wirst lachen und du wirst erstaunt sein, als wir anfingen, tatsächlich 2003, wie wenig Gewürzakzeptanz und Wissen unter den meisten Privatleuten noch herrschte. Also das ist zwar richtig, dass Hamburg eine Gewürztradition hat als Hafenstadt, aber unsere Realität war damals, der durchschnittliche Kunde kannte Salz, Pfeffer, Paprika, Zimt und vielleicht noch Muskatnuss. Und that's it. Das kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen, aber wir waren absolute Pioniere zu dem Zeitpunkt.
Ihr heißt 1001 Gewürze. Da gibt's ja auch sicherlich eine Anlehnung.
Ja, die Anlehnung, also die ist unumstritten, denn es ist die Verbindung zum Orient, zu 1001 Nacht, und die sind immer schon bekannt gewesen für dieses, ja, Opulenz der Gewürze, Düfte, Genießen und das, was wir uns ja in Deutschland irgendwie ein bisschen hart erarbeiten mussten, ist da ganz selbstverständlich, ja, dass der Zimt eben nicht nur in Zimtzucker kommt, sondern dass du die tollsten pikanten Gerichte damit auch würzen kannst.
Wie viele Gewürze gibt es denn eigentlich? Kann man das sagen?
Ja, es sind Hunderte, das kann man sicherlich sagen. Also wir haben an Rohstoffen in der Manufaktur ja, um und bei 150 unterschiedliche Arten. Und das ist noch lange nicht alles, ne? Aber es ist schon ein großes Portfolio. Und auch da geht ja die Frage los, was bezeichne ich als Gewürz, ne? Also ist es das, was wir so klassisch kennen, oder bleibe ich bei der Definition, es sind getrocknete Pflanzenteile, die die Aufgabe haben, ein Gericht in seinem Geschmack entweder zu unterstreichen oder überhaupt erst spannend zu machen. Und ich finde, dann darf man es auch weiterfassen. Also für mich gehört dann eben auch eine Kakaobohne dazu und die unterschiedlichsten Beeren. Und
Das Feld natürlich riesig. Aber so im strengeren Sinne, per Definition, ist Salz ein Gewürz?
Nein. Salz ist ja keine Pflanze, es ist ein Mineral.
Also es muss immer pflanzenbasiert sein?
Ja, definitiv.
Okay, aber ich würze mit Salz.
Du salzt mit Salz.
Ja, okay. Ja, muss ich doch mal drauf achten. Salz ich nur mit Salz? Ja, ja.
Definitiv, und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da kommen wir bestimmt später im Verlauf unseres Gespräches nochmal dazu. Denn das ist leider in den Köpfen so drin. Und das ist auch etwas, was ich eben im Bereich der Wettbewerber sehe. Salz wird sehr gerne benutzt, um eine Gewürzmischung, die dann schon gar nicht mehr so heißen dürfte, zu strecken. Und im ersten Moment erscheint das total plausibel. Ja, also es ist ja irgendwie Umami und das tut ja was. Wird aber leider auch eingesetzt, um das Ganze irgendwie kostengünstiger herzustellen. Und das ist etwas, wo ich mich ganz doll sträube und sage, nein, eine Gewürzmischung ist eine Gewürzmischung und ein Salz ist ein Salz.
Okay, da bist du aber jetzt vielleicht ein bisschen kleinlich, weil ich würde sagen, dem Verbraucher ist es ja eigentlich egal, wie es heißt.
Und das ist schade.
Oder?
Das ist total schade, dass es ihm egal ist, weil das Zweite, was da gerne mit reinkommt, ist Zucker. Und das finde ich mittlerweile echt erschütternd, wenn du mal auf Produkte, und das geht durch die Bank wirklich, geh in den Supermarkt und mach die Handbewegung, die bei jedem Lebensmittel die wichtigste ist, dreh einmal um die Hälfte und guck wirklich ins Kleingedruckte. Und ich finde das teilweise erschütternd, was wir uns da eigentlich alles in die Pfanne kippen. Salz ist das eine, aber Zucker finde ich halt noch viel, viel schwieriger. Und auch der hat mittlerweile überall Einzug gefunden. Und eigentlich auch nicht, um dem Kunden was besonders Gutes zu tun, sondern ja, um das Ganze auch schneller verbrauchen zu lassen. Und du brauchst mehr. Und und du packst dir manchmal Salz und Zucker halt an Stellen rein, wo es gar nicht sein müsste.
Okay, verstehe ich. Ich glaube, dass es da extreme Qualitätsunterschiede gibt. Sehe ich ja auch, wenn ich in die Regale gucke. Angefangen auch bei der Verpackung oder der nicht klaren Herkunft. Aber wir gehen mal nochmal in die Ursprünge zurück.
Ja.
Also 2003, vor 20 Jahren. Wie ging denn das los bei euch?
Es ist eine total verrückte Geschichte. Also wir haben es bis heute geschafft, ein Unternehmen zu gründen ohne Businessplan, ohne 10-Jahres-Vision, ohne so wirklich zu wissen, was wir da tun, sondern das Thema hat uns gefunden. Ich muss ein bisschen ausholen. Meine Eltern haben eigentlich im ersten Berufsleben mit großer Leidenschaft Zeichentrick und Knetrick für Kinder gemacht.
Ja.
Und der eine oder andere Zuhörer, der so, ich sag mal, mindestens mein Alter hat, der kennt sie ganz bestimmt noch, die Knetfiguren aus der Sesamstraße. Und das war eigentlich so die berufliche Leidenschaft meiner Mutter und meines Vaters.
Oh, das ist ja auch schön, sowas im Elternhaus zu haben.
Absolut. Oder? Also Millionäre geworden sind wir damit leider nicht, aber du bist der Kracher auf jeder Party, bei jedem Küchengespräch. Deine Eltern haben die Knetmännchen gemacht.
Absolut.
Ja. Nein, es ist was Schönes. Und es gibt auch viele Parallelen, nicht nur die Leidenschaft, auch das Handwerk und die Liebe zum Detail sich eben in dem beruflichen Feld auch wiederfindet. Jedenfalls war das etwas, was sie viele Jahrzehnte mit großer Freude gemacht haben, dessen Zeit aber leider irgendwann zu Ende ging, weil einfach sich die Technik überholt hat, weil viel animiert wurde, viel aus dem Ausland kam. Und schweren, schweren Herzens mussten sie die Firma dann aufgeben. Und das war zu einem Zeitpunkt, ich stand kurz vorm Abitur, meine Mutter war Ende 40. Und das war nicht schön. Das war natürlich auch wirtschaftlich nicht schön.
Mhm.
Und meine Mutter ist aber eine Kämpferin und saß da und sagte, naja gut, ich habe mal Grafikdesign studiert, am Zeichenbrett gelernt. Also da brauche ich nicht drauf bauen, dass mich jetzt irgendeine Agentur einstellt.
Nee, Zeichenbrett war nicht mehr.
Überhaupt nicht. Aber was hatte sie? Sie hatte einen wahnsinnig kreativen Kopf. Sie hatte immer ein Faible gehabt für gutes Essen und für Gewürze. Also sie erzählt gerne, dass sie bereits als Studentin ihre Spiegeleier mit Curry veredelt hat und so weiter. Und sie hatte die Idee, naja, meine Zielgruppe waren die letzten 30 Jahre Kinder, also mache ich doch ein Kochbuch für Kinder. Also eigentlich ging damit alles los.
Ah, so ging das los, ja, aber naheliegend.
naheliegend. Und
jetzt dann,
jetzt wirst du lachen. Meine Mutter hat in den letzten 20 Jahren, sie ist jetzt, warte, bei Kochbuch Nummer 46
ja,
aktuell.
Ja, ich habe das gesehen.
Ist verrückt,
das
ist, ja. Ne? Es ist verrückt. Und jetzt, glaubst du, es ist ein einziges für Kinder dabei?
Nee.
Nein. Also es war wirklich ein bisschen verrückt. Sie ist dann mit ihrem Konzept vorstellig geworden bei Gräfe und Unzer in München. Und die fanden das ganz toll, aber die haben sich nicht so richtig an die Zielgruppe Kinder getraut und haben da so ein bisschen verhalten reagiert. Und sie sagte damals, ja, ich habe aber noch eine zweite Idee. Ne? Und sie hatte dann noch was aus der Tasche gezaubert. Und das war tatsächlich schon... Es wurde ein Ratgeber, der hatte den, ich sage immer, etwas unsexy Titel Rezepte unter 1,50 Euro. Das klingt jetzt erstmal ein bisschen verrückt, aber es war die Idee damals, das Jahr 2000, Euro kam, die Menschen, ein bisschen parallel zu heute. Alle hatten irgendwie Sorge, alles wird teurer und oh Gott, was passiert? Was machst du, wenn du dich weiter gut ernähren willst? So, du verzichtest dann vielleicht mal auf das Filetsteak und auf das Sushi und sagst, okay, ich kaufe mir eine richtig gute Basis, eine tolle Pasta, ein tolles Gemüse, guten Basmati-Reis und ich würze ihn immer wieder neu entspannt. Und das war genau ihre Kerbe. Und dann hatte es einen völlig pragmatischen Grund, warum sie die ersten Gewürzmischungen entwickelt hat. Du hast bei einem Kochbuch halt nur ein bestimmtes Kontingent an Zutaten, sonst werden die zu lang, die Listen. Mhm. Wenn du von 12 verfügbaren Plätzen 8 Gewürze hast, schwierig, was willst du da noch kochen?
Also hat sie einfach eine Gewürzmischung reingeschrieben und dann hatte sie eine.
Genau, sie hat sich erste Gewürzmischung selber ausgedacht, hat die in Teelöffelrezepturen veröffentlicht, dass die Menschen die halt nachbauen konnten.
Okay.
Und hat dann genug Platz gehabt für die anderen Steps. Und
absolut.
Und so ging das Ganze los. Da wussten wir immer noch nicht, dass wir mal eine Gewürzmanufaktur gründen würden. Aber sie wollte dann gerne natürlich, dass also der erste Ratgeber lief klasse. Der Verlag hat ein zweites großes Projekt mit ihr gemacht. Das wurde Würzen. Und dann ist sie damit zur Zeitschrift Brigitte gefahren, in der Hoffnung, dass eine kleine Kochbuchrezension zum Erscheinen. Und jetzt sind wir tatsächlich im Gründungsjahr, Mitte 2003 war das. Sie hatte dort diesen Termin und sie hatte die ersten Gewürzmischungen in Reagenzgläschen dabei. Das Universum wollte, dass das Gläschen mit dem persischen Rosengewürz in der Handtasche kaputt ging. So. Und sie saßen also wie wir beide jetzt an einem Tisch und warfen Ideen zusammen.
Der ganze Raum duftete?
So war es. Und die waren die ganze Zeit, was ist das, was ist das? Und
die waren
ihr war
betört.
Das so, ja, und ihr war das natürlich ein bisschen unangenehm, weil das ja nun irgendwie ein Malheur war. Aber so kam die auf dieses Thema Gewürzmischung. Und da ist die Redaktion so drauf angesprungen, dass die gesagt haben, okay, Frau Matte, das Buch erscheint im März 2004. Wir haben jetzt 9 Monate Zeit. Wir machen eine große Strecke bei Ihnen zu Hause. 10 Seiten Food Story in Ihrer Küche. Toll. Aber kleine Bedingung ist, die Leserinnen der Brigitte möchten dann die Gewürze ja nicht lesen. Die möchten ja damit kochen. Trauen Sie sich denn zu, einen Vertrieb auf die Beine zu stellen? Und meine Mutter, tapfer wie sie
nur
ist, sagte,
ja 9 Monate Zeit.
Richtig. Ja, klar.
Locker.
Kommt nach Hause, ruft den Familienrat ein und sagt, es ist jetzt ein bisschen wie eine Schwangerschaft. 9 Monate. Und irgendwie müssen wir es hinkriegen. Und ehrlicherweise, wir waren komplette Quereinsteiger. Ja, ich war frisch als junge Redakteurin beim Heinrich Bauer Verlag in Hamburg beschäftigt. Meine Mutter hatte auch, also natürlich das Gewürz-Know-how, aber nicht das Kaufmännische. Aber wir haben halt die Chance gesehen und wir wollten dieses Buch pushen. Und jeder tat das, was er konnte. Und wir haben es irgendwie hingekriegt. Und ich finde an der Stelle immer ganz wichtig zu sagen, gerade den jüngeren ZuhörerInnen, einen Online-Shop zu launchen, war im Jahr 2003, 2004 eine andere Geschichte als heute.
Also, das war wirklich eine Herausforderung.
Es war eine Herausforderung. Aber wir haben uns dieser gestellt und mit vereinten Kräften. Und dann erschien halt im Frühjahr 2004, erschien das Buch und die Brigitte kam. Und es begann für mich und meine Familie so ein bisschen dieses Märchen vom überkochenden Brei. Also es bestellten innerhalb von 3 Wochen 2000 Leute das 10-teilige Brigitte-Gewürzset. Wir addieren mal kurz, oder multiplizieren mal kurz, 20.000 Tütchen, die in Handarbeit in meiner privaten Küche, in meiner Ahrensburger Wohnung, nach Feierabend gegen 20 Uhr abgefüllt wurden und etikettiert wurden und versendet. Es war verrückt, also es war absolut verrückt. Wir wussten manchmal nicht, ob wir lachen oder weinen sollen, aber wir haben auf jeden Fall gemerkt, die Zeit ist reif. Und so hat das Thema uns gefunden.
Ihr musstet das ja auch erstmal beschaffen.
Ja,
habt ihr da schon so auf die Qualität geachtet wie heute? Wahrscheinlich konntet ihr gar nicht, ne?
Ja und nein. Ne? Also wir hatten schon damals anspruchsvolle Näschen. Mhm. Und das schulst du über die weiteren Jahre immer mehr. Und das ist natürlich auch Handwerk und Learning. Aber der Anspruch war damals schon sehr hoch. Und wir haben ja damals uns schon auf die Flagge geschrieben, wir möchten den Menschen zeigen, was Gewürze wirklich können. Und zu der Zeit bist du selbst in guten Restaurants mit so einem fiesen Pfefferstreuer abgespeist worden. Ja? Also in den ganz gehobenen konntest du nach einer Mühle fragen. Aber es war damals gang und gäbe, dass so ein graues, totes Pulver.
Du meinst, die oben schon so verstaubt waren?
Ja. Ne?
Und das war auch so ganz fein gemahlen, genau.
Richtig, ja, ja. Genau.
Totes Zeug.
Und das war das, was die Leute für Gewürze gehalten haben. Mhm. Ja? Und dann kamen wir mit unserem, was halt wirklich frisch gemahlen war und Kraft hatte und entsprechend, also noch nicht Jahre im gemahlenen Zustand hinter sich, wo es dann Aroma verliert. Und das war ein absoluter Aha-Effekt. Und lustigerweise, den gibt es bis heute. Also wenn ich alleine unseren Pfeffer, wenn ich den frisch mahle und halte ihm jemandem unter die Nase blind und sage, riech mal, die kommen auf die dollsten Sachen, was das sein könnte. Dann sage ich, das ist schwarzer Pfeffer. Was? So muss der duften. Genau so.
Ja, und das ist natürlich, wo du sagst, also dieser Duft geht natürlich verloren. Ist es nicht eigentlich so, dass man auch sagen müsste, also wenn du die Möglichkeit hast, das ist jetzt ein bisschen kontraproduktiv zu eurem Geschäftsmodell, aber macht mal dir deine Gewürze selber.
Ja, natürlich.
Und nutze sie dann auch wirklich ganz frisch gemahlen.
Ja, also letzten Endes gilt für Gewürze genauso wie für Kaffee, wie für Kakao. Solange es im Ganzen ist, ist das quasi wie so ein kleiner Aromatresor. Ja? Mhm. Da passiert nicht viel mit. Und in dem Moment, wo du es mahlst, werden die ätherischen Öle freigegeben. Und um bei unserem Thema zu bleiben, ein Gewürz zeigt dann alles, was es kann. So. Und uns geht es darum, diesen Moment von, hey, das kann ich, so frisch wie möglich einzufangen und zum Kunden zu bringen. Mhm. Und natürlich, wenn ich zu Hause die Möglichkeit habe, und wir bieten ja auch Einzelgewürze an, und auch da wo es sich anbietet im Ganzen, nicht? Da unterscheiden wir dann immer, natürlich ist das klasse, wenn man die im Ganzen verarbeitet, am besten sogar noch zu Hause die Möglichkeit hat, die kurz anzurösten. Das ist dann wirklich das allerletzte i-Tüpfelchen und dann...
Kommen wir gleich nochmal drauf. Da muss ich auch nochmal gleich nachfragen. Mhm. Aber wir bleiben nochmal bei der Geschichte. Also da kam es über euch und ich habe gedacht, was ist denn nun los? Ja. Und dann habt ihr dann gesagt, okay, das machen wir jetzt weiter. Das funktioniert.
Ja.
Und habt ein Sortiment aufgebaut. Was ist denn so ein Grundsortiment, mit dem man in der Küche anfangen sollte?
Genau, also auch hier würde ich immer unterscheiden zwischen Einzelgewürzen und Mischungen. Also ich fange mal kurz bei den Mischungen an, weil was machen wir mit den Mischungen? Bei den Mischungen bringen wir Einzelgewürze zusammen und achten darauf, dass wir eben schon möglichst mindestens 3, wenn nicht alle 4 der Geschmacksempfindungen, die wir haben, abdecken. Das bedeutet, ne, ein bisschen was Herbes, ein bisschen was Scharfes, ein bisschen was Säuerliches und ein bisschen was Süßliches. Mhm. Du siehst, auch hier kommt kein Salz drin vor, weil das sind die Geschmacksempfindungen. Und genauso wie ein Gericht erst dann rund ist, wenn du von jedem irgendwie ein bisschen was berücksichtigt hast, gilt das auch für eine Gewürzmischung. Das ist unser Anspruch. Und da nehmen wir den Menschen ja in gewisser Weise auch ein bisschen Arbeit und Risiko ab, weil die genau wissen, die ist schon perfekt austariert und damit kann ich einfach easy loslegen und habe sowas wie eine Gelinggarantie.
Mhm.
So, bei den Monogewürzen, mit denen muss man sich ein bisschen beschäftigen. Und da würde ich immer sagen, es fängt tatsächlich an mit einem sehr guten Pfeffer. Salz musst du natürlich auch haben, ganz klar. Und eben auch ein Salz, mit dem du dich wohlfühlst. Und dann zur Grundausstattung für mich gehört also mindestens ein guter Paprika. Ich würde schon immer sagen, einen fruchtigen und einen leicht geräucherten, weil du mit dem geräucherten so viel machen kannst. Du kannst halt auch bei Dingen auf Speck oder so verzichten, weil du dieses Deftige darüber rankriegst. Okay. Dann gehört für mich ein sehr guter Zimt immer mit ins Haus.
Warte mal, du hast ja was mitgebracht. Ich mach jetzt mal auf. Also ich springe jetzt mal rein. Wir gehen jetzt mal. Darf ich die aufdrehen?
Natürlich.
Neue Verpackung übrigens, habe ich gesehen und gehört. So, ich drehe das jetzt auf. Oh, ist das eine coole Farbe.
Ja, ne, da siehst du eben auch schon, da ist noch richtig Leben drin, weißt du? So, und ich will nicht vorgreifen, aber ganz kurz zu der Verpackung. Wir haben immer darauf geachtet, dass unser Produkt absolut lichtgeschützt ist. Und auch wenn die KundInnen sich wünschen, es zu sehen, den Wunsch kann man ja nachvollziehen, aber man muss sagen, Gewürze haben 2 natürliche Feinde, das sind Licht und Feuchtigkeit. So, und deswegen wirst du in unserer Verpackung nie ein Sichtfenster finden, wenn, es sei denn, es ist was wirklich im Ganzen bei einer Pfeffermischung geschenkt, die kann das ab, ne? Und du wirst auch keinen Streuer finden, weil auch der erscheint nur auf den ersten Blick praktisch und auf den zweiten, wenn wir ganz ehrlich sind, was passiert? Feuchtigkeit kann in die Verpackung reingehen und unter Umständen nicht wieder den Weg rausfinden. Und dann kannst du wirklich riskieren, dass ein Gewürz mal verdirbt, was eigentlich sehr, sehr selten passiert.
Wie lange ist denn jetzt so ein, hier, ich habe ja immer noch Paprika geräuchert in der Hand. Ich bin übrigens überhaupt kein Fan von Paprika geräuchert. Aber es riecht gut. Es riecht auch nicht zu intensiv. Wie lange ist denn das jetzt haltbar, wenn es einmal geöffnet ist?
Es ist eine gute Frage. Also wir geben in der Regel für feingemahlene Sachen 36 Monate, sind damit aber immer noch total vorsichtig. Wir könnten auch weit mehr geben. Und gerade bei Gewürzen möchte ich, egal welcher Hersteller, alle Menschen, die nutzen, ganz eindringlich bitten, auf das Wort mindestens Wert zu legen. Denn es wird, wie gesagt, wenn nicht Feuchtigkeit dazukommt oder so, es wird nicht schlecht, es verliert nach und nach an Aroma. Und ich empfehle unseren KundInnen immer, dass ich sage, riech dran. Und solange es dir Appetit macht, ist alles super, völlig unabhängig von der Zahl, die da draufsteht. Und erst wenn du das Gefühl hast, da kommt keine Message mehr oder es ist sogar irgendwas ein bisschen muffig oder so, dann aussortieren.
Aber es kann ja auch eigentlich nichts passieren. Ne?
Nein, es wird schwächer.
Es wird nur schwächer, aber es ist ja nicht, dass es schlecht wird in dem Sinne.
Richtig.
Höchstens, wenn da irgendwie Feuchtigkeit dran kommt, ja, dann kann was passieren. Aber
und man muss sich halt über den Aromaverlust im Klaren sein und ich würde es gerne einmal so gegenüberstellen zu einem Industrieprodukt, weil ich habe dir gerade erzählt, wir mahlen so viel wie möglich selbst in der Manufaktur. Und das, was für unser Mahlwerk nicht geeignet ist, also ich sag mal, Zimt bräuchte jetzt was Besonderes, du kannst nicht einfach so Zimtstangen da oben in die Mühle reinstecken oder sowas, das beziehen auch wir gemahlen von unseren Lieferanten, aber auch da achten wir darauf, dass die das immer erst in Deutschland vermahlen und in kurzen Intervallen.
Okay.
Und das macht wirklich den Unterschied, weil wenn du halt sagst, naja, Zimt, seien wir ehrlich, kriege ich auch für 2,99 im Supermarkt, ja, kriegst du, stimmt. Aber was hat der für eine Reise?
Aber ich meine, da gibt es ja auch so viele große Unterschiede, oder?
Das auch.
Also was die Herkunft angeht.
Das kommt noch dazu. Aber da geht es meistens schon los, dass in der Regel im Ursprungsland vermahlen wird. Ne? Das heißt, der hat schon ganz lange Zeit hinter sich, wo der im gemahlenen Zustand war. Dann wird es da eingelagert. Dann dauert das eine Weile, bis der Container aufs Schiff kommt, das Ganze hier rüber nach Europa. Dann wird es wieder eingelagert. Dann vergehen wieder ein paar Monate, bis in der Gewürzfabrik, wo er dann vielleicht verarbeitet wird oder abgefüllt wird, die Sorte nun dran ist, dann wird das natürlich vom Lebensmitteleinzelhandel in wirklich gigantischen Mengen eingekauft, klar, in ein zentrales Lager verfrachtet. Und bis der Mensch zum Regal greift, ne, und sagt, Mensch, heute mache ich mal, ich sage jetzt nicht Zimtzucker, sondern mache ich mal eine Tomatensauce und gebe ein bisschen Zimt dran, da hat der wahrscheinlich schon diese 36 Monate hinter sich im gemeinen Zustand, die wir geben in dem Moment, wo wir ihn in unsere Dose füllen. Ja?
Verstehe.
Und wenn nicht sogar mehr. Mhm. So, und das ist auch rechtlich alles okay, weil er, wie gesagt, nicht verdirbt. Aber er kann halt nicht mehr das, was er mal konnte. Und ich merke das auch, wenn Menschen unser Produkt das erste Mal in die Hand bekommen und haben so ihr altes Würzverhalten, ne? Denken nicht drüber nach und denken sich während des Kochens so, oh, komm auch noch ein Teelöffelchen und so. Die überwürzen. Ja?
Okay, ja.
Du brauchst halt wirklich weniger.
Also ich brauche davon weniger. Ja. Was brauchen wir? Also du sagst 2 Paprika. Also ich bin raus. Ich würde sagen, okay, Paprika, ja. Aber was brauche ich noch?
Einen guten Zimt brauchst du in jedem Fall bei den Monos und dann
wo
muss
kommt
man
denn der beste Zimt her?
Also der beste ist der Ceylon-Zimt. Ne? Also der, den man häufiger bekommt, ist Cassia-Zimt. Da ist das Hauptanbaugebiet China.
Mhm.
Und der ist auch, wenn du erstmal dran riechst, auf den ersten Eindruck intensiver. Und vielleicht würden die meisten sagen, ja, das ist doch der bessere, ist ein bisschen bissiger.
Das stimmt, das ist mir schon mal aufgefallen. Der Ceylon ist gar nicht...
Kommt auf leiseren Sohlen. Genau, also ich empfinde ihn als eleganter. Also ich finde, der hat Honignoten, der hat so ein bisschen was Florales und ist lieblicher. Es gibt aber beim Zimt tatsächlich noch einen anderen Grund, warum wir lieber mit Ceylon-Zimt arbeiten. Es gibt einen natürlichen Aromastoff, das ist Kumarin. Gibt es auch in der Tonkabohne, im Waldmeister. Und Kumarin... ist immer so ein bisschen kritisch beäugt von Wissenschaftlern, weil es in großer Menge eben nicht besonders gesundheitsförderlich ist. Ich will das mal so diplomatisch ausdrücken.
Aber was heißt eine große Menge?
Ja, große Menge. Also ich bin jetzt keine Wissenschaftlerin, aber was ich dir sagen kann, ist, dass der Cassia-Zimt per se 400 mal so viel Kumarin hat wie der Ceylon. Das ist eine Menge. Und wer jetzt wirklich gerne üppig mit Zimt auch würzt und so, der sollte das mal im Hinterkopf haben. Aber wie gesehen, abgesehen davon empfinde ich das Aroma, das ist vielleicht so einer, den man ein bisschen kennenlernen muss. Und wenn du ihn dann nochmal mit dem Cassia vergleichst, dann denkst du so, oh Mann, der andere ist auch ein ganz schöner Platzhirsch, aber auch so ein bisschen stechend und bissig.
Mhm. Aber wenn ich davon so eine Dose habe mit 55 Gramm, da habe ich aber relativ lange was von. Ne?
Ja, ist ganz ehrlich, Boris, das ist für uns immer die Krux. Wie machst du es richtig und wie machst du es wem recht? Also die vorherige Verpackung, die wir hatten, die war wirklich von der Füllmenge halb so viel.
Mhm.
Was im Sinne des Verbrauchens, wenn du so wenig benutzt, natürlich irgendwie förderlich erscheint. Gleichzeitig hast du aber wieder zwei Faktoren. Das eine ist die Handarbeit, die da drin steckt. Der ist es egal, ob sie 27 Gramm einfüllt oder 55. Also es legt sich anders um. Ne? Das müssen wir natürlich auch irgendwo beachten.
Verpackung ist nicht günstig.
Diese Verpackung sowieso nicht, aber in die war ich schwer verliebt. Dazu können wir gleich nochmal kommen. Und der dritte Aspekt ist, wenn du dann natürlich doch auch mal, also wir sind kein Produkt für den klassischen Lebensmitteleinzelhandel, aber natürlich stehen wir trotzdem im Fachhandel mal im Regal neben anderen Anbietern. Und wenn du ganz klein daneben bist und die kommen mit so einem großen Glas oder so, du verschwindest optisch daneben.
Verschwindest du, ja klar. Und dann wird natürlich der Preis verglichen und dann sagen die, spinnen die.
Ja.
Nun seid ihr neuerdings Bio. Komplett Bio,
ja.
Was natürlich super ist, gerade glaube ich beim Thema Gewürze, weil da ist die Herkunft ja teils sehr fraglich. Arbeitsbedingungen, gut, sind bei Bio nicht unbedingt berücksichtigt, ne?
Nein, also Bio allein ist nicht sozusagen der Freifahrtschein fürs gute Gewissen, darum ging es uns auch nie. Also ich muss dazu sagen, ich möchte auch tatsächlich die konventionellen Gewürze, mit denen wir all die Jahre vorher gearbeitet haben, da ein bisschen in Schutz nehmen, weil wir haben immer drauf geachtet, wir haben immer nur bei Lieferanten unseres Vertrauens gekauft, die auch wirklich den persönlichen Draht haben und wir kaufen da also viele, viele Jahre.
Wie viele unterschiedliche Lieferanten hat man denn eigentlich so bei eurem Sortiment?
Also ich sag mal so, die Kernlieferanten, das ist so eine Handvoll, so um die 5.
Ja.
Ne? Und dann habe ich bestimmt noch mal 10 Spezialitätenlieferanten für bestimmte Dinge. Ne? Also eine Bezugsquelle zum Beispiel für Piment d'Espelette, der eben aus Frankreich kommt und dann noch mal für bestimmte Pfefferspezialitäten und so weiter. Aber so, du sagtest ja eingangs, Hamburg hat eine Gewürztradition. Mhm. Das ist für uns nicht zum Nachteil. Wir haben kurze Wege. Und dann gibt es aber auch in anderen deutschen Städten noch weitere Lieferanten, mit denen wir also schon lange, viele Jahre vertrauensvoll zusammenarbeiten. Wir importieren nicht selbst. Das würde eben mit unserer frische Philosophie kollidieren, weil wir ja kleine Mengen produzieren.
Ja, und ich meine, ihr seid ja auch ein kleines Team. Wie viel seid ihr?
Wir sind zu 8.
Zu 8. Und wenn dann immer noch eine Person permanent auf Reisen wäre?
Wäre schön, aber schwer zu finanzieren.
Ja, aber du warst natürlich schon.
Ich hatte unter anderen Umständen Glück, großes Glück. Und jetzt komme ich nochmal zu der Entstehungsgeschichte zurück. Die Brigitte erschien, das Ding ging los und wir wussten nicht so richtig, wo oben und unten ist und haben uns gleichzeitig irrwitzig gefreut, dass es so einen Anklang fand. Und von eben dieser Brigitte, in der die Story über uns war, gab es ein Probeabo, das die damalige Künstlerbetreuung von Hapag-Lloyd, ich weiß gar nicht mehr, ob es ein Herr oder eine Dame war, ich glaube, es war eine Dame. Und die schloss so ein 3-Hefte-Abo ab, weil man dann ja manchmal, frag mich nicht, einen Regenschirm oder irgendein dolles Geschenk dafür bekommt. Und in einem dieser Hefte war die Geschichte über uns und über meine Mutter. Und meine Mutter bekam dann eine E-Mail mit dem Betreff Gewürze an Bord der MS Europa? Fragezeichen. Und hätte die wirklich fast in den Spam sortiert, weil sie das völlig, völlig unvorstellbar fand. Glücklicherweise hat sie doch reingelesen.
Gut. Ganz gut gemacht.
Und wurde als Gewürzexpertin angefragt, ob sie Lust hätte, eben Kreuzfahrten zu begleiten und für die Gäste an Bord dann Workshops zu machen, abgestimmt auf die jeweiligen Reiseziele. Und es war irrwitzig. Also ich fand, es war auch so ausgleichende Gerechtigkeit des Universums, weil meine Eltern in den 30 Jahren, als sie dieses Zeichentrickstudio hatten, nie Urlaub gemacht haben. Nie.
Nee.
Und dann fragt halt das 5-Sterne-Plus-Schiff an, möchtest du mitkommen? Ne?
Aber damit warst du ja noch nicht unterwegs.
Noch nicht, aber es erfreute sich so großer Beliebtheit, dass die eigentlich versucht haben, Bettina so viel zu buchen wie möglich. Und sie ist dann manche Reisen, sie durfte immer eine Begleitperson mithaben, die sie natürlich dann auch ein bisschen als Assistent eingesetzt hat. Das war manchmal mein Papi, aber irgendwann war ich es dann eben auch. Ne? Und das war natürlich, auch wenn es nur kurze Eindrücke sind auf einer Kreuzfahrt, aber um in die Länder zu kommen. Also ich habe halt Vanille wachsen sehen und ich war auf Sansibar und ich war in Cochin auf dem Gewürzmarkt und das sind Eindrücke,
Cochin, die wo du das gerade sagst, ist das war doch der erste Handelsstützpunkt für Gewürze für Europa, oder? Wenn wir vom Schiffsweg sprechen.
Mhm. Ja, oder? Indien generell, also ist einfach nicht umsonst als Wiege der Gewürze bezeichnet. Und na klar, da kam es zusammen. Und da kommt auch eben ganz viel der Gewürztradition her. Also du kannst schon davon ausgehen, dass auch jede indische Großfamilie ihr persönliches Rezept für ihr Curry hat.
Oh, ja, auch noch ein ganz wichtiges Thema. Aber wir gehen noch mal eben kurz in die Geschichte.
Ja.
Die Gewürze, die dann, sagen wir mal, so von wann reden wir dann eigentlich? 1200?
Jetzt
anfingen, nach Europa zu kommen, vielleicht auch einen Tick später, die waren ja immens teuer.
Ja.
Einmal, es gab nichts.
Selbst
Salz war ja teuer. Ich weiß, Salz ist kein Gewürz, aber das nur nochmal.
Natürlich, ja. Naja, es war, also klar, sie hatten einen immens langen Weg. Und nun musst du dir vorstellen, dass auf diesem langen Weg, der ja auch wirklich mit Eselchen und Packtaschen bereist wurde und noch nicht wie heute irgendwie mit Containern, mit Schiff, mit OPS, mit whatever.
Oder selbst wenn es mit dem Schiff war, es musste ja
dann,
um Afrika rum.
Richtig. Also,
und viele sind nicht angekommen.
Genau. Und dann haben unterwegs auch genug pfiffige Leute die Hand aufgehalten. Ne? Was meinst du, was da für Zölle erhoben wurden und was sich auch für Geschichten und Anekdoten darum ranken, warum jetzt etwas so teuer ist. Also da könnte so abendfüllende Geschichten erzählen. Es war so, Gewürze waren eine absolute Kostbarkeit. Es gab Zeiten, da wurden sie mit Silber oder Gold aufgewogen. Also somit können wir uns schon glücklich schätzen, dass sie heute so erschwinglich sind. Und trotzdem finde ich immer noch, jeder, der gerne isst, also jeder, der gerne kocht sowieso, aber schon jeder, der gerne isst, der sollte sich mal die Frage stellen, was wären wir denn ohne Gewürze?
Würde ich jetzt sogar stellen, die Frage. Und wenn ich jetzt mal so einen aktuellen Trend aufgreife und sage, also wirklich sich nur dessen zu bedienen, was in deiner Umgebung wächst, also dann dürften wir ja nur mit, was hättet ihr da im Sortiment? Dillspitzen wahrscheinlich.
Ja, ne? Genau. Ein bisschen Thymian aus Thüringen könnte ich dir mit ins
Thymian
Rennen werfen.
Aus Thüringen,
so, ein bisschen
Dillspitzen,
Bärlauch.
So, und dann,
mehr Kräuter halt. Ne?
Ja, und dann wird es halt schon dünne.
Genau.
Aber den Trend haben wir ja.
Ja, aber auch da, finde ich, muss man eben ein bisschen den Verstand einsetzen lassen. Es ist so, also es nützt nichts. Ich kann keinen tollen Pfeffer in der Lüneburger Heide anbauen. Ja, wir haben hier nicht das Klima. Ich kann auch keinen tollen Kaffee hier anbauen. Also ich bin auch ein großer Freund von Regionalität und kurzen Wegen. Und das setze ich um bei Gemüse, bei dem wenigen, aber guten Fleisch, was ich mir manchmal gönne. Da gucke ich genau hin und finde das nicht schön, wenn meine Zucchini schon eine halbe Welt Reise gemacht hat, ich sie aber eigentlich auch, also je nach natürlich auch Jahreszeit, regionaler hätte beziehen können. Aber bei Gewürzen, da finde ich es legitim. Also letzten Endes muss man sich ja auch nicht mehr geißeln als nötig und sagen, naja gut, weil die jetzt aber eben teilweise aus Indien, teilweise aus China, Indonesien und so weiter kommen, darf ich sie nicht benutzen. Man muss es doch ein bisschen ins Verhältnis setzen, wie mit allen Dingen. Und dann lieber darauf achten, kommen sie auf eine gute Art und Weise zu uns. Also wissen die Lieferanten, bei denen ich kaufe, so ein bisschen was drüber, setzen die sich damit auseinander?
Naja, ja. Und ich meine, es ist ja auch immer das Thema, wenn wir das so weiter diskutieren würden, würden wir immer sagen, gibt es einen Ersatzstoff? Ja, gibt es einen Alternativstoff? Und den gibt es halt in vielen Fällen, wie du sagst, nicht.
Nein.
Ne? Also den Thymian aus Thüringen oder den ich auch im eigenen Garten ziehe.
Na klar.
Ne?
Das also ist bei
ja auch
Kräutern
nochmal,
ist es durchaus möglich.
Bei Kräutern ist es natürlich auch nochmal eine Sache, die man gut machen kann.
Absolut. Aber ich sag mal, nehmen wir mal Pfeffer als Beispiel. So, der hat es eben gerne so ein bisschen auch tropisches Klima. Der hat es tagsüber gerne sehr warm und auch so ein bisschen feuchtwarm. Der hat es nachts aber auch gerne kalt. Das können wir hier so nicht darstellen und das ist ja auch in Ordnung. Also ich meine, letzten Endes sind Gewürze doch auch deshalb so faszinierend, weil sie uns ja den Geschmack der Länderküchen ermöglichen. Und dafür müssen sie auch ein bisschen reisen, anders geht das doch gar nicht.
Nee, ich bin da bei dir und auch wenn wir, wie wir das eben schon getan haben, in die Geschichte schauen, die haben sich ja auch schon vor vielen hundert Jahren etabliert, viele Gewürze.
Ja.
Nee? Und wenn du dir Kochbücher anguckst von vor oder Aufzeichnungen von vor 300-400 Jahren, da finden sich ja auch schon ganz viele exotische Gewürze, wo du denkst, wo haben die das Zeug denn her?
Ja.
No? Bevor ich die Frage aber vergesse, was ist denn das teuerste Gewürz eigentlich?
Nach wie vor Safran.
Nach wie vor, ja.
Und das erklärt sich auch ganz einfach. Also für die das vielleicht noch nicht gehört haben, Safran sind die Blütenfädchen einer bestimmten Krokusart, Crocus sativum. Und es ist wirklich pro Blüte sind es 3 oder 4 Fädchen. Und die kannst du nur wirklich ja, noch nicht mal per Hand, also ja, per Hand sowieso, aber mit Pinzette. Es ist wirklich richtige Feinarbeit. Ernten natürlich auch zu einem gewissen Zeitpunkt, dann ist das Trocknungsverfahren, dir schrumpft das alles zusammen. Also um ein Kilo erstklassigen Safran rauszubekommen, musst du zwischen 120 und 150.000 Blüten.
Nee.
Ja, es ist, okay. Ne? Und deswegen an alle nochmal die Warnung, wenn ihr im Urlaub seid und jemand läuft mit einem rötlich gemahlenen Pulver hinter euch her und erzählt, das sei Safran und you are my friend and only $5. Ihr könnt dem eine Freude machen und das kaufen. Es wird nur kein Safran sein.
Nee, oder wenn es gemahlen ist, dann ist es wahrscheinlich eher Gelbwurz, also Kurkuma.
Ja, ja, genau.
Und wird euch dann, ist aber auch nicht schlimm.
Nein.
Hat aber auch eine, Kurkuma hat ja auch eine Wahnsinnsfärbung. Hat man eigentlich mit diesen Gewürzen auch gefärbt? Eigentlich immer? Ist jetzt ein ganz anderer Weg.
Hat man auch, wobei bei Safran wäre es ein bisschen Perlen vor die Säue. Also ich weiß, dass das in dem Kinderlied, in dem Backe-Backe-Kuchen, ne, ist das immer noch Safran macht den Kuchen gel. Und wo ich immer so denke, so ja, also wer sich das leisten kann, bitte. Ja. Wenn du den Färbeeffekt möchtest und so ein schönes, sattes Gelb mal für deine Pasta oder deinen Reis oder so, wirklich, dann nimm Kurkuma. Weil Kurkuma ist vom Aroma eine komplett andere Welt, ist eher erdig, ist auch viel, unprätentiöser. So. Aber die Färbung ist wunderbar und noch dazu sorgt es dafür, dass es dein Essen bekömmlicher macht. Deswegen ist es so ein wichtiger Baustein in einem jeden Curry.
Dürfte man ja auf einer Verpackung gar nicht sagen, dass Kurkuma das bekömmlicher macht.
Ja, ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Also auf der Verpackung darf ich es tatsächlich nicht sagen. Ich glaube, jetzt, wo ich mittlerweile ja fast 2 Jahrzehnte eben mich mit dem Thema auseinandersetze, habe ich mir genug Wissen als Gewürzexpertin angeeignet, dass ich das so in einem Interview oder in einem Kundengespräch sagen darf, als allgemeingültiges Wissen. Aber es ist richtig, also als Hersteller dürfen wir wirklich immer nur auf das Geschmackliche gehen, auf die Anwendung, aber nicht auf mögliche Heilwirkungen, weil da könnten wir große Probleme bekommen, weil wir ja keine Mediziner sind.
Aber durchaus sagt man ja diesen vielen Gewürzen eine Heilwirkung nach.
Ja, und auch, ne? Mit Recht.
Mit Recht. Ja. Und sie galten ja, und sie wurden ja auch lange Jahre so oder Jahrhunderte so angewendet. Ne?
Ja, und ich meine, ganz, ganz naheliegend, nimm mal den Ingwer oder jetzt also Kurkuma, die sind ja miteinander verwandt, Gelbwurz und Ingwer, nicht? Und jetzt, als wir diese große Infektwelle gerade hatten hier, jeder weiß das und kocht sich Ingwer auf oder macht sich eine goldene Milch und so. Also es tut auch wirklich gut.
Und würdest du auch sagen, Ingwer in Pulverform und auch Kurkuma in Pulverform hat auch noch eine Wirkung?
Ja, ich habe jetzt leider unseren Ingwer nicht mit dabei. Den bringe ich dir nächstes Mal, weil das ist so ein Produkt, auch da wieder, wenn du ihn halt in dieser hohen Qualität beziehst, da gibt es große Unterschiede. Da bist du baff, wie viel Bums da noch drin steckt, obwohl es ja einmal durchgetrocknet wurde und dann vermahlen. Der hat irrsinnig viel Kraft noch. Aber klar, wenn du dir zu Hause jetzt einen Aufguss machst, und mittlerweile muss man ja sagen, kriegst du Ingwer ja wirklich im gut sortierten Supermarkt. Das sah aber vor 10 Jahren anders aus.
Das stimmt, das stimmt. So, zurück zu unserer Gesprächslinie. wir haben jetzt Paprika als Must-Have schon mal einsortiert. Bin ich nicht ganz so bei, aber ich folge ja der Expertin.
Weißt du, Boris, ich lade dich mal auf mein Gulasch ein. Und dann reden wir über Paprika.
Genau, also Paprika haben wir. Ja. Am besten 2, bleiben wir mal bei einer. Denn wir wollen ja uns auch jetzt hier nicht übernehmen.
Nein, na klar.
Und was hatten wir dann? Zimt?
Ja, genau. Also ich finde, das Lorbeerblatt sollte in der Grundausstattung das mit dabei sein.
Das Lorbeerblatt?
Ja, voll.
Okay.
Absolut. Ja. Also ich habe jetzt gerade neulich wieder einen Steckrüben-Eintopf zu Hause gemacht, was ja wirklich eigentlich ein simples Essen ist, was tatsächlich ohne viel Gewürze auskommt. Ja. Aber so die 2 Lorbeerblätter, die müssen da drin baden, das ist gar keine Frage. Und bei allen Eintöpfen würde ich die sehen. Und was ich von sagen wollte, ab jetzt muss man eigentlich schon so ein bisschen separieren, wie sind die persönlichen Vorlieben. Weil jemand, der sagt, ich mag wahnsinnig gern so in Richtung orientalische Küche, dem würde ich jetzt natürlich Kreuzkümmel mit angedeihen lassen und eine Koriandersaat und so weiter.
Aber wir haben doch noch gar keinen Pfeffer.
Doch, Pfeffer hatten wir ganz zu Beginn. Salz und Pfeffer, sage ich, ist die absolute Basis.
Okay, ja,
ne? Also da müssen wir einfach.
Klar.
Und wenn du mich fragst, welchen?
Wir haben jetzt hier.
Ich habe dir einen spezielleren mitgebracht.
Den kleinen Langpfeffer. Den kleinen Langpfeffer ist auch lustig.
Ja, es gibt den großen. Deswegen muss man das unterscheiden. Und du wirst lachen, der kleine und der große sind auch wirklich nicht nur in der Größe unterschiedlich, sondern komplett im Aroma. Was hast du jetzt in der Nase?
Oh, was habe ich denn jetzt? Ich habe irgendwie. Was habe ich denn jetzt in der Nase? Ich muss mir mal einen rausnehmen. Mhm. Also ich hätte es jetzt erstmal gar nicht als Pfeffer einsortiert, sondern das ist irgendwie, was ist denn das? Sag mal.
Also tatsächlich.
Darf ich da reinbeißen? Oder ist das gefährlich?
Nee, gefährlich nicht. Ein bisschen scharf, denn es ist ein echter Pfeffer. Also ihr könnt es jetzt nicht sehen, aber wir erzählen es euch gerne. Die
sieht
sehen aus
wie eine kleine Raupe.
Genau, kleine Raupe oder so ganz kleine Tannenzapfen, hätte ich jetzt gesagt. Deswegen könnte man auch glauben, das ist wieder einer von denen, die als Pfeffer bezeichnet werden, aber kein echter Pfeffer sind. Stimmt aber nicht. Das ist die Rispe, die Pfefferrispe, die aus einer Laune der Evolution zusammengewachsen ist. Man kann wirklich die einzelnen kleinen Pfefferkörnchen erkennen. Und ich sehe, du bist hart im Nehmen, weil also Boris knabbert den hier gerade so weg.
Der ist nicht schlimm.
Nee, also er hat eine gewisse Schärfe, aber dieser wird auch tatsächlich als Schokopfeffer bezeichnet. Und deswegen, der kleine Langpfeffer hat ein ganz doll schokoladiges Aroma. Der korrespondiert hervorragend mit einem kräftigen Rotwein.
Mhm. Ich hatte auch so ein bisschen, ja, Kakaonote. Ja. Deshalb, und das, aber das konnte ich irgendwie nicht zusammenbringen. Es hat natürlich auch so eine... Jetzt geht's los.
Jetzt kommt er.
So eine Tiefe, aber auch muffig ist jetzt falsch gesagt.
Erdig. Hat es.
Ich nehme muffig zurück, erdig. Mein Vokabular muss noch geschult werden hier, was die Gewürze angeht. Der ist aber toll.
Und der große Bruder, der große Langpfeffer.
Darf ich das noch sagen? Der hat aber hinten, kriegt er aber auch noch so ein bisschen, hat er so eine ganz leichte Säure und natürlich
Schärfe
und das ist so auf der Zunge fast so eine diese elektrisierende Schärfe. Mhm. Aber nicht schlimm. Nee. Es gibt einige, die, welcher ist das, der so richtig böse ist, so richtig elektrisierend ist?
Das ist Szechuan-Pfeffer.
Szechuan-Pfeffer,
genau. Und da muss man sagen, das ist zum Beispiel einer, der wird als Pfeffer bezeichnet, ist botanisch aber keiner, ist eine Bucheckernart. So, aber das ist auch noch so, rührt noch ein bisschen daher, dass früher, weißt du, alles, was schon mal irgendwie Schärfe erzeugt hat, wurde erstmal, als die Leute das noch nicht so genau wussten, als Pfeffer bezeichnet. Und teilweise hat sich das in den Bezeichnungen wirklich gehalten. Der Langpfeffer aber, wie gesagt, ist ein echter. Der große Bruder hat zusätzlich noch, also der hat nicht die schokoladige, der hat mehr so ein bisschen was Eukalyptusartiges, sowas Ätherisches. Für die Grundausstattung, um dahin zurückzukehren, mein Haus- und Hofpfeffer ist Telly Cherry. Das ist ein schwarzer Pfeffer, der kommt von der indischen Malabarküste. Und Telly Cherry heißt der, weil der eben wirklich viel Frucht hat. Also da hast du neben der Pfefferschärfe hast du wirklich so ein bisschen Dunkelkirsche mit drin und Fruchtaroma. Und das ist mein Leben geht nicht ohne den Pfeffer.
Und der geht auch für alles. Irgendwann kannst du dich dann vom Sortiment her weiterarbeiten, reinarbeiten, genau. Aber man braucht ja erstmal so eine Grundausstattung.
Genau, und dem würde ich, also jemand, der Lust hat auf einen guten Allrounder, das ist der Telly Cherry für mich.
Also Telly Cherry, eine Paprika, geräuchert, wenn ihr mögt, und Zimt und...
Lorbeer,
ja, okay, ja. Und nu?
Genau, und nun würde ich anfangen, wirklich ein bisschen zu separieren. Wenn jemand sagt, ich mag die orientalische Küche, dann würde ich sagen, du kannst nicht ohne Kumin und du brauchst ein bisschen Koriander mit dabei. Und so. Also Kumin ist Kreuzkümmel. So, wenn jetzt jemand sagt, das ist gar nicht meine Richtung, ich bin viel mehr mediterran unterwegs, so, dann würde ich wirklich schauen, da kommt natürlich, ist eine sehr kräuterlastige Küche. Bei Kräutern, wie gesagt, immer erstmal schauen, was kann ich frisch abdecken, was nicht. Ich würde jetzt nicht unbedingt jemandem einem gerebelten Basilikum ans Herz legen, wenn du die Möglichkeit hast, dir einen frischen Basilikum hinzustellen. Also da, ne,
beim Basilikum würde ich jetzt auch zum Beispiel sagen, der kriegt es auch nicht hin, irgendwo da ranzukommen.
Nein, also ist es okay, dass er in mediterranen Mischungen vorkommt, da macht er wirklich seinen Job, aber ich finde jetzt als Einzelkräuter betrachtet, würde ich immer den frischen vorziehen, tatsächlich, ja. Aber dann bist du zum Beispiel glücklich mit einem milden, guten Chili. Guck mal, den hatten wir noch gar nicht. Also ein Chili muss mit in die Küche, egal ob man jetzt sagt, ich bin der totale Schärfe-Fan oder bitte nur dezent, weil das ist dann eine Frage der Dosierung und des Trainings. Aber da wäre meine absolute Empfehlung, wir haben einen, der heißt Chili Crushed, mit dem arbeiten wir auch schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Das Besondere an Chili Crushed ist, es ist lediglich das Fruchtfleisch, was nachher klein geschnitten, getrocknet darin vorkommt und nicht die bösen Trennwände und nicht die bösen Kerne. Weil das
und wieso sind die,
die
böse? Nur weil sie scharf sind, oder?
Ja, aber die haben die bissige Schärfe. So,
okay.
Ne? Und der hat immer noch Schärfe genug, darf man sich nicht täuschen, aber der hat ganz viel Frucht, der hat ganz viel Aroma.
Also ein Chili braucht man.
Ja,
und,
genau.
Und da, ja... Wie du sagst, gibt es extreme Unterschiede. Da muss man sich auch, glaube ich, ein bisschen durch...
Ein bisschen beschäftigen, genau. Also erstmal ist Schärfe wirklich etwas, was so individuell empfunden wird. Mhm. Wir haben auch hin und her überlegt, immer mal wieder die Anregung bekommen, wollt ihr nicht bei euren Chilis so, keine Ahnung, wie so eine kleine Ampel machen mit kleinen Chilischoten. Eins ist ganz mild, fünf ist ganz scharf. Ich habe gesagt, ich lasse davon die Finger, weil du kannst gar nicht jeden Schärfegeschmack treffen. Und das, wo ich vielleicht sage, da fühle ich mich wohl, kann sein, dass du sagst, auf gar keinen Fall. Kann aber auch sein, dass du sagst, das ist viel zu schwach. Also, und jeder von, also keiner hat Recht und keiner hat Unrecht.
Klar, wer misst denn das? Ne?
Genau, also deswegen muss man sich da rantasten. Wir haben einen ganz freundlichen Einsteiger-Chili, das ist unser Chili Ancho. Und wenn man so eine grobe Einschätzung will, wenn ich jetzt mal eine Skala, ich mache jetzt nicht Scoville, sondern eine Skala 1 bis 10, da würde ich sagen, der ist so bei einer 3. Also der ist wirklich freundlich. Der, ne? Wir, also Habanero ist eine 11 auf einer Skala von 1 bis 10. Also da bewegen wir uns.
Aber und Habanero ist ja auch wahrscheinlich eher so der, das Mutprobenzeug.
Ja, mit also mit Habanero muss man umzugehen wissen. Ja, absolut.
Zum Kochen eher schwer.
Kannst du machen, aber wirklich, wirklich vorsichtig. Naja, und dann gibt es so den Cayenne-Pfeffer, auch wieder lustig. Ja. Ne? Kein Pfeffer, es ist ein Chili, aber gut, das gibt eine extra Geschichte dazu, warum er so heißt. Cayenne ist für mich auch so klasse, das im Haus zu haben. Der ist, würde ich sagen, so bei einer 6 bis 7, also der hat schon ein bisschen Wumms. Aber da kannst du auch wirklich, der ist fein gemahlen. Da gibst du ein bisschen erstmal was an deine Soße oder deinen Dip und probierst und lässt es ein bisschen ziehen. Und dann probierst du nochmal, oh, der kann noch ein bisschen oder nee, der hat genug.
Wenn ich jetzt keine Gewürzmischung nehme, was bräuchte ich an orientalischen Sachen? Also ich brauche Kumin.
Definitiv, ja.
Also Kreuzkümmel.
Genau.
Kreuzkümmel habe ich irgendwo gelesen, ist wohl das älteste Gewürz, ne? Kümmel. Ey, Kümmel.
Genau.
Kann das sein?
Und das ist genau gut, dass du es. Das kann definitiv sein. Und Kümmel ist ja auch wieder recht dicht bei uns. Ja, es wäre noch so unter dem Regionalthema, könnte man Kümmel noch mitlaufen lassen. Kreuzkümmel und Kümmel haben auch überhaupt nichts miteinander zu tun, außer dass sie sich ein bisschen ähnlich sehen.
Die heißen nur so gleich.
Die heißen nur so gleich. Die haben botanisch und aromatisch nichts miteinander zu tun.
Seht ihr?
Gar nichts.
Seht ihr? Ich hätte es fast geahnt.
Genau. Ja, also der ist dann Muss, wie gesagt, Koriandersaat hatte ich vorhin schon angesprochen und dann kann man gucken, ein bisschen Muskat, ein bisschen Nelke, Piment, also so ein bisschen diese schweren, opulenten Aromen, wenn man das gerne hat.
Aber da gehe ich dann wahrscheinlich schon wirklich eher in eine Gewürzmischung.
Ich würde es empfehlen.
Und was wäre das dann? Was wäre das bei euch? Wie heißt die bei euch?
Also zum Beispiel kannst du mal, ich habe hier nur eine kleine Auswahl, ich habe hier mal das Berbere mitgebracht. Die ist jetzt eigentlich, wenn man streng ist, äthiopischer Herkunft, aber da wirst du den Kumin gleich mit in der Nase haben. Also die hat auf jeden Fall einen orientalischen Einklang. Und das macht mir immer Spaß, wenn Menschen so reagieren, wenn sie das aufschrauben und dran riechen, weil das ist das, was wir mit unseren Mischungen
wollen. Das kann ich sofort einsetzen.
Genau.
Also das würde ich, aber das würde ja... Das wird ja fast bei einigen sogar als Curry durchgehen, ne?
Fast. Jein, genau. Also letztlich heißt Curry ja auch wieder nicht mehr als Mischung, ja?
Genau, so, das muss man glaube ich nochmal erklären. Du hast ja gerade gesagt, also wir sprachen vorhin von Indien, da hat jeder seine eigene Mischung, da hat jeder sein eigenes Curry.
Genau, oder sein eigenes Masala, das auch wieder ein Überbegriff ist.
Und Curry als solches ist eine Mischung, es ist kein Einzelgewürz. Es gibt zwar das Curryblatt.
Ja, richtig.
Warum heißt denn das dann so? Oder heißt es nur bei uns so?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es in anderen Ländern auch so betitelt wird. Also es ist tatsächlich Curryblatt oder Currykraut und das ist eigentlich auch wieder nur wahrscheinlich die Anlehnung, weil das eine recht vielschichtige Aromatik hat. Das ist krautig, das ist so ein bisschen Umami, da schwingt so ein bisschen Maggi-Boxhornklee mit, was man so einem Curry zuordnet. Aber wahrscheinlich wurde es auch nur aus der Laune heraus so betitelt. Ne?
Mhm. Also ich könnte mir auch selber meinen Curry mixen, aber da brauche ich wahrscheinlich dann eine Weile, bis ich da wirklich meine Mischung habe.
Ja.
Das habt ihr schon mal vorbereitet. Mich hat ja gleich angegrinst das Limetten-Curry.
Ja.
Weil ich mag Limette gerne und ich wünsche mir, dass das dann auch so eine Frische hat.
Ja.
Ich habe jetzt leider keinen Löffel. Ich klopfe mir jetzt hier aus dem Deckel was.
Genau. So, also das Limettencurry, da sage ich mal gerne dazu, stell dir den Wok vor, stell dir die Kombination mit Kokosmilch vor und da drin dann wahlweise Gemüse, Fisch, Fleisch drin gar ziehen. Also
würde das reichen? Oder brauche ich da noch was anderes zu? Müsste ich da, also wenn du jetzt sagst Wok und Kokosmilch, so bräuchte ich da jetzt noch extra beispielsweise Limettensaft dazu?
Nein,
oder
du kannst es, also wenn
Kaffeeblätter oder sonstiges oder nochmal Zitronengras?
Du brauchst es nicht, wenn du eine Limette im Haus liegen hast. Ich würde noch nicht mal den Saft nehmen, den brauche ich nicht. Ich würde ein ganz bisschen Abrieb von der Schale. Also das kann noch so ein Kick on top sein.
Mhm.
Aber brauchen tust du es nicht.
Wir erzählen nicht, dass ich hier gerade rumprobiere.
Doch klar, erzähl mir das. Das sollst du ja auch.
Oh, jetzt muss ich doch. Jetzt hat es mich erwischt. Das Fancy Lime Curry nennen würde.
Ja. Alles gut. Ich übernehme mal. Du darfst mal in Ruhe husten und einen Schluck trinken. Das ist ganz natürlich, was gerade passiert. Ich nehme auch gerne ein bisschen Wasser, ja. Also, Titel sind wirklich eine witzige Geschichte, weil wir auch jetzt in diesen 20 Jahren merken, wie wir so ein Stück Zeitgeist mit diesen Produkten auch jetzt begleiten. Mhm. Als wir angefangen haben, wie gesagt, die meisten kannten nichts. Wir mussten die so direkt benennen wie irgend möglich. Wir haben angefangen mit einem, also die Leute wussten nicht, was ist ein Ras El Hanout, um mal ein Beispiel zu nennen. Das ist ja so eine der bekanntesten orientalischen Mischungen. Ja? Deswegen haben wir es Couscous-Mix genannt, damit die Leute gleich eine Idee bekamen, okay, das mache ich mit Couscous oder mit Reis. 2 Jahre später sagten die Leute, warum habt ihr keine Ras El Hanout im Sortiment?
Siehste.
So mussten wir, also hatten wir dann zeitweise beide. Und heute ist es wirklich so, wir haben jetzt, als wir die Produktentwicklung für diese neue Biolinie gemacht haben, viel drauf rumgedacht. Einige haben so feste Begriffe, ja, also sowas wie Berbere ist so ein bisschen festgelegt. Limettencurry ist seit Jahren bei uns ein Topseller, da würde ich einen Teufel tun und den umbenennen. Aber bei den neuen, die dazu kamen, habe ich versucht, die auch immer so ein bisschen dichter zur Anwendung wieder. Also wir haben jetzt zum Beispiel eine Mischung, die heißt Avocado und Hummus, die läuft sehr gut bisher. Mhm. Wir haben ein Red Veggie für Ofen- und Pfannengemüse. Das
habe
funktioniert
ich hier.
Sehr gut.
Red Veggie. Aber ich möchte noch mal einmal hier was anderes kurz sagen. Was ich ganz toll finde, ist, wir haben hier ja eine wunderbare Angabe, auch mit entsprechenden Farbcodes. Ja. Die eher so Designcodes sind, als jetzt irgendwie nur so eine Legende. Mhm. Was ist denn da drin? Eine schöne Erklärung, was alles drin ist, welche Inhaltsstoffe da drin sind. Und das gibt mir schon ein gutes Gefühl. Einmal natürlich bin ich auf der richtigen, wenn ich mit dem Namen nichts anfangen kann, bin ich auf der richtigen Richtung. Mhm. Und jetzt bei dem Limettencurry haben wir Koriandersaat, Kurkuma, Limette, Kumin, Kardamom, Ingwer, Knoblauch, Cayennepfeffer. Das war auch der, von dem ich eben husten musste übrigens.
Vermutlich.
Und da weiß ich schon mal, da bin ich schon mal auf der richtigen Fährte. Mhm. Und bei, was hattest du gesagt? Red Veggie. Oh, ja. Da ist noch mal ein bisschen mehr drin. Eieieiei. Ja, das lese ich jetzt nicht alles vor. Da sind ja schon mal zwei unterschiedliche Pfeffer drin. Und was ist denn Sumak?
Sumak ist Essigbaumgewürz. Das kommt aus dem Orient. Da ist es so ein ganz gängiges Tischgewürz. Es ist, wenn du es als Solisten hast.
Oh, das läuft schon mal gut bei dir.
Ja, ich liebe es. Du siehst, er ist fast aufgebraucht. Ja, also man muss dazu sagen, ich habe heute wirklich meine Lieblinge aus meiner privaten Küche mit hierher gebracht. Und Red Veggie findet reißenden Absatz bei mir gerade.
Probiere ich jetzt Red Veggie. Red Veggie ist ein bisschen grober. Was mache ich damit?
Also es ist wirklich mein Gemüseliebling und zwar, also im Moment jetzt in der kalten Jahreszeit mache ich sehr, sehr gerne Ofengemüse, also wirklich das, was gerade da ist, ne? Sei es ein Kürbis oder sei es irgendwie Süßkartoffeln, Paprika, Zucchini-Pilze, zack, alles aufs Blech.
Ja. Knallen und drüber.
Genau, Olivenöl.
Wie viel nimmt man da, wenn man da so eine Auflaufform hat, so eine für also drei Personen, vier Personen?
Genau, ich wollte sagen, ich mache ein Backblech voll und dann würde ich sagen, lass mich mal überlegen, also so 2 Teelöffel würde ich jetzt. Nicht mit so einem Berg, sondern so gestrichen.
Und dann Öl dazu?
Ja, Öl.
Und was nimmst du für ein Öl?
Ich nehme immer gerne ein schönes, fruchtiges Olivenöl.
Ja. Okay, aber das geht gut bei euch zu Hause.
Das geht sehr gut, ja.
Gefällt mir auch sehr gut. Red Veggie aber das ist ja eben das mit den Begrifflichkeiten. Hier steht für Ofen- und Grillgemüse, dann weiß ich Bescheid. Sehr gut, da bin ich reingeführt worden jetzt. Sind wir durch mit unserem Grundstock?
Ja, soweit man, wenn man mit mir drüber spricht, mit dem Grundstock fertig sein kann. Aber wir halten noch mal eine Sache fest. Ich glaube, es gibt so einen sozusagen bedingungslosen Grundstock. Und ab da würde ich mit jedem meiner Kunden immer gerne so ein bisschen differenzieren, was er halt, in welche Richtung er am liebsten
kocht. Aber das ist ja fast auch wie Parfüm, ne?
Ja, total.
Also eigentlich muss man eine Individualbetreuung haben.
Ja,
ne?
Ja.
Kommen Sie doch mal zur Beratungs.
Also alle, die das hören und das Glück haben, hier im Hamburger Raum mal unterwegs zu sein, also wir bieten das tatsächlich an, dass man uns in der Manufaktur besuchen kann und dort stehen alle Sorten eben auch zum Schnuppern als Tester und man kann da wirklich in die Tiefe gehen und seine persönlichen Lieblinge finden und sich von uns beraten lassen.
Vielleicht machen wir sogar mal ein Foodtalker-Event draus, dass wir mit diesen Gewürzen mal ein paar Gänge kochen.
Total gern.
Ja, können
total
wir ja mal
gern.
Machen.
Ja, natürlich.
Das planen wir doch mal ein.
Klar, sehr gern.
Also, wenn ihr Lust drauf habt und euch das interessiert, meldet euch einfach, dann stellen wir da eine lustige Truppe zusammen.
Sehr gerne.
Und Happy Potato haben wir dann, die hast du noch mitgebracht. Für genau. Bratkartoffeln Wedges und Stampf.
Ja, also das ist auch einer, der vorher unter Potato Spice...
Der läuft aber nicht so gut hier bei dir.
Doch, der läuft so gut, dass es schon die zweite Befüllung ist.
Man muss hier so aufpassen.
Ja, aber es ist wirklich einer der Topseller und ja, für mich auch eine Mischung, ohne die es gar nicht geht. Also, ja.
Ihr macht aber auch individuelle Mischungen auf Nachfrage?
Ja, aber nur für eine gewisse Größenordnung.
Also, ja, das ist ja klar.
Weil tatsächlich manchmal Privatkunden auch fragen, könnte ich auch so mein ganz eigenes Curry und so und sagen, naja, also naja, prinzipiell möglich, ja, es wird nur
unerschwinglich. Aber für die MS Europa macht ihr was, ja, zum Beispiel.
Ja, genau.
Ja, oder für größere Kunden, also größere...
Genau, also es gibt auch Unterschiede. Ne? Es gibt auch Köche, die natürlich eine ganz konkrete Vorstellung haben von dem, was sie machen möchten, aber da schon auch auf unsere Gewürzexpertise zurückgreifen und für die wir dann in der Produktentwicklung tätig werden. Also das gibt es auch, ja.
Ich möchte nochmal auf Curries kommen. Wie viele Curries habt ihr im Sortiment?
Wir haben jetzt ein bisschen reduziert. Es waren, also ich habe es noch im Kopf, vor der Umstellung 14 und wir sind jetzt, glaube ich, bei 9. Ja.
Das ist aber auch noch eine Menge, ne?
Ist immer noch eine Menge und das ist aber auch wieder so das Schlagen in meiner Brust, so zwei Herzen, weißt du? Weil auf der einen Seite denke ich, Mensch, 9 ist für jemand, der damit gerade erst anfängt, schon nahe an der Überforderung. Für jemand, der in dem Thema drin ist, der liebt die Spielarten, weißt du? So. Und das ist ja, du hast jetzt das Limettencurry hier und wenn du das schon mal jetzt vergleichen würdest gegen so ein, bei uns wäre das jetzt Curry New Classic, ne? Also so ein richtiger Allrounder. Und dann gibt es aber eben auch unterschiedliche Ausrichtungen wieder. Dann haben wir ein Tikka Masala, das ist eben wirklich rot und mild für das Gericht oder auch ein etwas schärferes rotes Thai-Curry.
Aber da kann man eigentlich auch erstmal jedem sagen, fang erstmal an.
Ja, fang mit dem Klassiker an.
Mit dem Klassiker und beweg dich von da weg.
Richtig.
Und wie gesagt, solltest du nochmal die anderen dazu erwerben wollen, die halten ja relativ lange in dieser wunderbaren dunklen Dose. Wie lange dauert so eine Entwicklung, Verpackungsentwicklung?
Wann haben wir angefangen? Wir haben 2021 intensiv angefangen, uns mit dem Thema Verpackung zu beschäftigen. Und mir war halt wichtig, dass wir nicht nur etwas finden, wo schon der optimale Licht- und Aromaschutz gegeben ist und was gut aussieht. Also, ne, muss man ja sagen, also es sieht einfach auch verdammt gut aus.
Sieht super aus.
Mir war aber auch der Aspekt Nachhaltigkeit wirklich wichtig. Ich wollte weg von der Weißblechdose, die ich jetzt auch keineswegs verteufeln möchte. Die hat uns jahrelang sehr guten Dienst erwiesen. Aber wir sind ja, ne, wir entwickeln uns ja weiter und man guckt, was ist möglich. Wir haben uns auch mit dem Thema Pappdose beschäftigt. Fand ich am Anfang auch total reizvoll. Fand es eine tolle Idee, weil es da mittlerweile auch eine pflanzliche Beschichtung gibt.
Ja.
Und wir haben uns da Muster anfertigen lassen. Und dann haben wir eben unsere Curries und andere Mischungen reingefüllt. Haben es ein bisschen stehen lassen und haben dann aber etwas frustriert festgestellt, dass die wirklich ausgeduftet haben. Ne? Also du hast wirklich, das passiert dir halt hier nicht.
Du riechst an der Dose und du riechst nichts. Leider sagt man jetzt erstmal.
Jetzt ja, aber das sorgt ja dafür, dass der Aroma da drin gehütet wird.
Genau.
Schatz, nicht? Und das ist bei denen einfach nicht der Fall gewesen. Dann haben wir das wieder verworfen und wir haben wirklich, ich hatte zu dem Zeitpunkt Unterstützung von einer ganz tollen jungen Dame, die hat bei uns also ihre Bachelorarbeit geschrieben und der Schwerpunkt war eben nachhaltige Verpackung für Gewürze. Die hat eine großartige Umfrage aufgesetzt und wir haben wirklich geguckt, was bietet der Markt, was können wir tun und auch wie wird es in der Kundenwahrnehmung wie wird es da empfunden? Glas beispielsweise, ist per se, hast du erstmal ein gutes Gefühl. Denkst du, Glas ist ja natürlich ist auch schon mal besser als Plastik und so, aber letzten Endes, die Herstellung ist vom Klimaabdruck schon mal nicht optimal, dann ist es schwer. Das ist für uns ja auch wieder ein Thema beim Versand. Ne? Du brauchst viel Umverpackung, um das zu schützen, damit es dir nicht bricht auf dem Versandweg und so. Also da waren wir dann auch nicht so happy mit. Und letzten Endes sind wir dann... auch mit Hilfe unserer wirklich fantastischen Designagentur hier aus Hamburg, mit der wir zusammengearbeitet haben. Die haben das mit entdeckt und haben gesagt, keine Ahnung, ihr müsst euch mit denen auseinandersetzen, weil das bis dato gar nicht im Food-Bereich eingesetzt wurde, sondern vor allem im hochwertigen Kosmetikbereich. Genau. Und dann haben wir aber Kontakt aufgenommen und die waren zum Glück auch schon so weit, dass es eben auch schon ein Lebensmittel-Echtheitszertifikat gab und dass wir da auf der sicheren Seite waren und so. Und dann waren wir die mutigen Ersten, die gesagt haben, go for it. Ja.
Also, probiert es aus. Neuer Online-Shop, neue Verpackung bei 1001 Gewürze. Und Katharina, du hast uns jetzt ganz viel Appetit gemacht. Man muss aber auch aufpassen. So, wir haben jetzt hier durchgetestet, wie viel? 7 Produkte.
Ja.
Da ist auch irgendwann gut. Dann kannst du auch irgendwann nicht mehr. Das ist wie beim Wein, glaube ich, dann auch. Ne?
Genau.
Dass du sagst, so, irgendwann muss ich Schluss machen.
Genau. Also es ist auch eine Trainingssache, muss man sagen. Nicht? Also ich kann, du warst ja jetzt auch, du bist ja all in gegangen und hast das auch pur probiert, was ich großartig finde. Wenn man jetzt zu uns kommt und vielleicht erstmal nur dran schnuppern möchte oder so, dann sage ich auch, also man muss es ein bisschen begrenzen oder man muss zwischendurch entweder tatsächlich, wir haben eine Dose mit Kaffee stehen oder man riecht einfach mal so an seinem Ärmel, um mal wieder die Nase auf andere Gedanken zu bringen.
Genau, wie neutralisiere ich die Zunge?
Die Zunge.
Wasser ist nicht gut, ne?
Wasser ist bei Schärfe nicht gut zumindest. Mhm. Ne? Also wenn du merkst, dass dich immer noch eine Chili oder ein Pfeffer ärgert, vor allem bei Chili, also bei Capsaicin, das ist der Schärfestoff da drin, nicht mit Wasser
wie
rangehen. Capsaicin.
Genau. Capsaicin, ja.
Genau, also bei Pfeffer ist es Piperin und den kriegst du anders gebändigt. Und bei Capsaicin, bei Chili, am besten Milch, Quark, Joghurt, das neutralisiert am besten. Ja, bitte kein Wasser, das verteilt.
Kennen wir auch aus dem Orient, ne?
Genau.
Joghurt, ne?
Ja.
Dafür ist er
nicht
da.
Grundlos.
Einmal, wie lange dauert denn so eine Entwicklung? Du sagst, der Limettencurry ist jetzt schon relativ alt, aber wenn ihr jetzt was Neues kreiert, eine neue Mischung kreiert, wie lange probiert ihr daran rum?
Es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also wir haben manchmal auch dieses Glücksgefühl, dass es der erste Wurf ist. Also tatsächlich, wenn du einfach schon, wie soll ich sagen, wir kennen unsere Pappenheimer, sage ich immer. Wir kennen die Einzelgewürze, weil wir uns seit wirklich ja nun 20 Jahren damit auseinandersetzen und auch immer wieder pur probieren und kombinieren. So. Das bedeutet, wir können schon ganz gut im Kopf zusammenbringen, haben eine Vorstellung, bringen das Ganze zu Papier, probieren es aus. Und ja, die schönsten Erlebnisse sind die, wenn es gleich hinhaut. Das ist aber nicht immer so, ist auch nicht schlimm. Und dann besserst du nach. Dann merkst du einfach so, okay, hier ist zum Beispiel, die Säure ist noch zu hoch gepegelt. So, das gefällt mir noch nicht. Das muss ich nochmal anders austarieren oder muss ich nochmal anders reingehen. Also 2-3 Korrekturschleifen sind normal mit unserem Know-how. Das hätte ich vor 15 Jahren überhaupt noch nicht hingekriegt. Ne? Also das ist wirklich viel Handwerk, was wir uns einfach angefertigt haben. Es war trotzdem kernig, weil wie gesagt, wir reden jetzt über 60 Mischungen. Einige mussten wir in Anführungsstrichen wie unser Happy Potato nur adaptieren. Das war leicht. Andere mussten wir schon auch verändern, weil du dann einen bestimmten Rohstoff im Bio noch nicht hast und gucken musst, was macht es damit. Und einige sind komplett neu. Ein, zwei haben uns ein bisschen geärgert. Da mussten wir dann vielleicht auch noch ein viertes und ein fünftes Mal ran. Aber im Schnitt würde ich sagen, naja, also wenn ich mich einen ganzen Tag sozusagen, den machst du nicht am Stück, aber wenn ich den ganzen Tag nur damit beschäftige, dann habe ich am Ende mit der Expertise, die wir jetzt haben und so, habe ich am Ende des Tages eine gute Mischung da stehen.
So, und jetzt wünsche ich mir noch ein kleines, schnelles Gericht von dir. Unter Verwendung natürlich.
Genau, also du kriegst sogar einen Blitz und ein normales Rezept von mir sozusagen, weil das würde ich auch allen gerne ans Herz legen, die jetzt vielleicht neugierig geworden sind oder vielleicht habt ihr zu Hause auch noch Gewürzmischungen stehen, habt ihr mal geschenkt bekommen und sagt so, oh Mensch, die lächelt mich immer an und ich weiß nicht so richtig, was damit dran soll. Nahezu alle eignen sich, um damit im ersten Step vielleicht mal eine Würzbutter herzustellen.
Okay.
Ja? Also wirklich auf ein halbes Päckchen Butter nehmt ihr so, bei unseren Mischungen würde ich jetzt sagen, ein bis maximal 2 Teelöffelchen, bisschen Salz nach Belieben dazu und ihr rührt das ein, wenn das Ganze so auf Zimmertemperatur ist, dass du die Gabel easy durchziehen kannst. Ne? Alles gut verrühren, das Ganze wieder kalt stellen und das könnt ihr dann probieren, sei es auf der Stulle, sei es mal über eine Pasta geben oder in dieser Butter mal Cherrytomaten anbraten und so etwas. Da bekommt ihr erstmal ein super Gefühl für den Charakter der Mischung. Und dann kommen die Ideen von ganz, ganz, ganz alleine. Und wenn du mich jetzt so nach einem Rezept fragst, etwa über Red Veggie haben wir schon gesprochen, ich gehe jetzt nochmal hier auf das Limettencurry. Das ist für mich so ein absolutes Poweressen. Und meine Mami, wenn sie zuhört, wird jetzt schmunzeln, weil die weiß genau, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich durchhänge und ich komme in den Genuss, auch als erwachsene Tochter, dann mal bei Mama zu Besuch zu sein und werde ein bisschen umsorgt, dann weiß sie, muss sie eigentlich gar nicht fragen, sagt sie, na, grüner Wok, oder? Und ich sage, ja, genau. Grüner Wok.
Grüner
so,
Wok heißt?
Ich kann euch nicht genau sagen, warum, aber für mich ist grünes Gemüse gibt mir total Kraft. Also da kommt dann eben Brokkoli rein, da kommt Zuckerschoten rein, da kommt Zucchini mit rein. Das heißt nicht, dass nicht auch sich irgendwo eine Champignon oder so da verirren darf, aber es ist von der Anmutung her grün. Und genau, sie fängt immer an im Schalotte oder Zwiebel eben rein. Da kommt schon der erste Schluck Limettencurry dazu, wenn das so anschnuddelt. Ne? Dann das ganze Gemüse, ist das richtig schön einmal Hitze kriegt. Knoblauch auch, klar,
ja.
Darf auch, ja. Dann wird es mit Kokosmilch abgelöscht und dann eben mit Limettencurry gewürzt und so lange einreduziert, bis es richtig Bums hat.
Das kommt erst danach rein?
Nee, pass auf. Also würzen folgende Regel. Einmal zu Beginn, also wirklich, wenn du schon, sag ich mal, jetzt die Zwiebeln oder Schalotten anschmorst, dann darf schon das erste bisschen Gewürz mit dazu. Dann gibst du den zweiten Schluck eigentlich, wenn du sozusagen alles mit in der Pfanne oder im Wok hast, was du bearbeiten willst, damit es sich auch verteilt. Und dann, kurz bevor du isst, schmeckst du nochmal ab und merkst, ob es noch eine Prise haben kann oder nicht. Warum diese drei Zeiten? In einer Mischung hast du unterschiedliche Gewürze. Du hast Gewürze, die brauchen ein bisschen, um sich auszubreiten. Und du hast welche mit etwas flüchtigeren Aromen. Und wenn du halt zumindest die Faustregel beachtest, einmal zu Beginn des Kochens und einmal kurz vor Verzehr, dann hast du sie alle mitgenommen.
Okay. Ja. Wie lange muss das ziehen?
Oh, das ist relativ fix gemacht. Also ehrlicherweise beim Wok ist die meiste Arbeit das Geschnippel im Voraus. Ja, ja, und ich finde die reine Zubereitung, da kommst du unter einer
Kann Viertelstunde Kann ja auch noch ein bisschen durch. Knackig sein.
Ja, genau. No? Also so Viertelstunde würde ich
und
sagen.
Und dann Reis dazu.
Ja. Ja. Ja, und das ist, also probiert es mal aus. Das
Koriander geht. Irgendwie?
Oder? Für mich ja, also Koriander, ja. Frischer Koriander polarisiert ja. Wer zu meiner Fraktion gehört, der haut sich ordentlich was drauf.
Bin ich dabei.
Genau, wer nicht, der lässt es weg. Aber ihr werdet merken, das ist ein richtig tolles Soul Food und es gibt richtig viel Energie.
Katharina, vielen Dank.
War sehr gern.
Ganz toll.
Es hat mir viel Spaß gemacht und es schreit nach einer Fortsetzung.
Ja, und wer das nicht abwarten kann, der kommt zwischendurch zu euch oder bestellt sich mal so ein bisschen was zum Testen. Wir haben ja ein paar kleine Empfehlungen gegeben. Das war der Einstieg in die Gewürzwelt. So, ja. Ganz kleiner Einstieg. Vielen Dank.
Gerne.
So, und das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Podcast von Der Hamburger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei der nächsten Episode wieder dabei sind und sagen bis dahin Tschüss.